Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Interview.
Vor 10 Jahren verbrannte sich ein tunesischer Straßenhändler und löste damit den arabischen Frühling aus. Er starb am 4. Januar 2011 und nach seinem Tod wurde die Rebellion zu einer Art Flächenbrand. Der tunesische Diktator Ben Ali musste das Land verlassen und wir wollen jetzt wissen, 10 Jahre später, welche Perspektiven die Jugend hat, von denen sie damals geträumt hat. Und zwar im Gespräch mit Karim El-Gohari, seit vielen Jahren Korrespondent in Kairo, auch für die ARD. Und er leitet seit 2004 das Nahostbüro des ORF. Gerade ist ein neues Buch erschienen von ihm, Repression und Rebellion heißt es, Arabische Revolution, was nun? Schönen guten Morgen nach Kairo.
Guten Morgen.
60% der arabischen Bevölkerung sind unter 30 Jahren und diese Generation hat den arabischen Frühling maßgeblich angeschoben. Gibt es irgendein Land, in dem sich die Perspektiven dieser Generation tatsächlich verbessert haben?
Ja, im Grunde genommen ist es natürlich die letzten 10 Jahre die Geschichte enttäuschter Hoffnungen und auch deswegen der Titel meines Buches wirklich ein Kampf zwischen Repression und jetzt wieder eben gerade seit letztem Jahr erneuter Rebellion in einigen Ländern. Aber ich würde sagen, das einzig positive Beispiel ist im Moment das Land Tunesien, wo es ja tatsächlich eine demokratische Entwicklung gegeben hat, aber auch selbst dort natürlich mit sehr, sehr vielen Problemen, vor allem sehr, sehr vielen wirtschaftlichen Problemen. Also im Grunde genommen ist die Situation zum Teil noch schlechter und schlimmer, als es vor 10 Jahren war. Im Grunde genommen haben die Menschen in der arabischen Welt nur 4 Optionen, würde ich mal sagen. So habe ich das auch in dem Buch beschrieben. Die erste Option ist, dass sie sich sozusagen, dass sie resignieren, stillschweigend. Die zweite Option ist, dass sie sich einer militanten Organisation anschließen und zu Terroristen werden. Die dritte, dass sie ihre Koffer packen und als Flüchtlinge vorwiegend nach Europa kommen. Die vierte ist, dass sie eben erneut wieder auf die Barrikaden gehen. Und das ist ja genau das, was wir auch letztes Jahr eben erlebt haben in Algerien, wo der Diktator gestürzt wurde, im Sudan ebenfalls und eben große Protestbewegungen im Libanon und im Irak. Also man merkt, die Geschichte geht weiter und deswegen ist auch diese Geschichte mit der arabische Frühling ist zum arabischen Winter geworden, wie wir das sehr häufig hören, glaube ich, ein Fehler, weil es handelt sich nicht, man kann politische Prozesse nicht in Jahreszeiten beschreiben, sondern es ist ein kontinuierlicher Prozess des Wandels, den wir da gerade erleben.
Ich will noch mal zu dem Anstoß zurück für den arabischen Frühling, die Selbstverbrennung eines tunesischen Gemüsehändlers. Der Tod dieses Mannes hat ja das fast zum Überlaufen gebracht. Und Sie erzählen davon auch in Ihrem gerade erschienenen Buch Repression und Rebellion, eine aktuelle Geschichte von 2 ägyptischen Straßenverkäufern. Wie sieht deren Situation denn jetzt aus?
Ja, das ist der Einstieg zu meinem Buch und das ist die Geschichte von 2 ägyptischen Straßenhändlern, die letztes Jahr im Oktober, die lebten im Nildelta und sind nach Alexandria gefahren, um dort ihre Sachen zu verkaufen. Sie haben so kleine handbemalte Holztäfelchen verkauft. An diesem Tag hat es geregnet in Alexandria, sie haben überhaupt nichts verkauft und sind dann unverrichteter Dinge wieder zurück in ihr Dorf ins Nildelta gefahren mit einem Zug. Und sie hatten natürlich kein Geld, um sich ein Ticket zu kaufen. Und dann kam natürlich auch tatsächlich der Schaffner und sagte, okay, ihr habt jetzt 3 Optionen. Entweder bezahlt ihr das Ticket und das konnten sie natürlich nicht. Oder sagt ihr, ich übergebe euch der Polizei. Und die dritte Option hat er gesagt, ihr springt aus dem fahrenden Zug. Und dann haben diese 2 jungen Männer die dritte Option gewählt und sind aus dem fahrenden Zug gesprungen. Einer ist neben den Gleisen aufgeschlagen, war sofort tot. Der zweite hat dabei ein Bein verloren und das Ticket hätte umgerechnet 4 Euro gekostet. Und ich finde, dass diese Geschichte sehr symptomatisch ist dafür, wo die arabische Welt 10 Jahre nach diesem sogenannten arabischen Frühling steht. Viele wirtschaftliche, soziale Fragen sind total ungelöst. Der Repressionsapparat sorgt für Ruhe. Also für die beiden war es sozusagen sie hatten mehr Angst davor, der Polizei übergeben zu werden, als aus dem fahrenden Zug zu springen. Auch das sagt natürlich sehr viel aus.
Also keine Arbeit, kein Geld, Angst vor Repressionen der Staatsmacht. Ist das symptomatisch für die Situation vieler junger Menschen in der Region?
Ja, ich glaube, in dem Buch nenne ich das unselige arabische Dreigespann von Armut, Ungleichheit und Machtlosigkeit. Und das ist, glaube ich, etwas, was sehr, sehr viele Menschen in dieser arabischen Welt trifft. Allein wenn wir zum Beispiel das Thema Armut nehmen, es gibt ja so etwas wie, das nennt sich multidimensionale Armut, da geht es nicht nur sozusagen um das Einkommen, sondern auch den Zugang zum Bildungswesen, Zugang zum Gesundheitswesen und Ähnliches. Und wenn man da UN-Studien anschaut, kommt raus, dass ein Viertel der arabischen Bevölkerung, wenn man die ölreichen Golfstaaten ausnimmt, ein Viertel der arabischen Bevölkerung unter der Armutsgrenze lebt. Und was vielleicht noch schlimmer ist, 40% kurz davor sind, in diese abzustürzen, wenn irgendetwas passiert. Also wenn sie ihren Job verlieren, wenn die Preise teurer werden oder Ähnliches. Also all das, was jetzt auch mit der Pandemie im Moment passiert. Also, und dann, also man kann sagen, 2 von 3 Arabern leben heute in Armut oder in der Gefahr, in diese abzustürzen. Ähnliches gilt für Ungleichheit und natürlich Machtlosigkeit. Ich finde oft, dass wir von unserer Seite auf diese Region blicken, immer nur mit dieser religiösen Brille. Wir schauen, wieso ist die Region, wie sie ist, was hat es mit dem Islam zu tun und Ähnliches. Und ich glaube, ich verstehe mein Buch so ein bisschen als Gegengewicht. Ich glaube, dass diese Faktoren Armut, Ungleichheit und Machtlosigkeit viel, viel wichtiger sind, um die Region zu erklären und wie sie tickt.
Eine US-Umfrage, die kommt ja auch zu dem Ergebnis, dass jeder dritte Araber unter 34 Jahren auswandern will. Sind die Zeiten, in denen sich Europa nicht besonders für die Politik in den Staaten des arabischen Frühlings interessiert hat, also endgültig vorbei?
Na, also die europäische Rolle ist ein sehr trauriges Kapitel, was diese arabische Nachbarschaft angeht. Und es ist ja die unmittelbare Nachbarschaft. Also wenn ich jetzt hier ins Flugzeug steige, in Kairo steige, dann bin ich in 3,5 Stunden in Frankfurt. Also es ist die unmittelbare Nachbarschaft und die europäische Politik hat wirklich die Rechnung aufgestellt und das hat sie vor dem arabischen Frühling vor 10 Jahren und das tut sie weiterhin, nämlich die Gleichung, arabische Autokraten sind der Garant für Stabilität. Und die Autokraten verkaufen sich natürlich auch Richtung Europa in der gleichen Art und Weise. Sie sagen, wir sind die vorderste Front im Antiterrorkampf. Wir sind neuerdings auch Partner, um Flüchtlinge davon abzuhalten, übers Mittelmeer zu fahren und Ähnliches. Aber man muss, glaube ich, nur einmal um die Ecke schauen, um zu sehen, wie falsch dieses Argument ist. Dass eben, es sind eben diese Autokraten, die überhaupt keine politischen Spielräume lassen in ihren Ländern und deren Gefängnisse voll sind mit Menschen, die sind geradezu die Brutstätte für Terror. Das heißt, sie produzieren Terrorismus schneller, als sie ihn jemals bekämpfen können. Und auch sie sind für die Konflikte verantwortlich, von denen Menschen fliehen, die dann nach Europa kommen. Und Europa selber spielt eine sehr ungute Rolle. Natürlich, Ägypten zum Beispiel war letztes Jahr der größte Importeur bundesdeutscher Waffen. Und vor wenigen Tagen ist der ägyptische Präsident nach Frankreich gefahren und hat den höchsten Orden Auszeichnung in Frankreich bekommen. Also die Europäer spielen keine gute Rolle, denn diese Autokraten sind, glaube ich, nicht die Lösung, sondern eher ein großes Teil des Problems, das wir haben.
10 Jahre, nachdem die Selbstverbrennung eines tunesischen Gemüsehändlers den arabischen Frühling ausgelöst hat, habe ich mit Karim El-Ghouri gesprochen, der in Kairo das ORF-Büro leitet und ein Buch geschrieben hat, Repression und Rebellion, arabische Revolution, was nun? Ich danke Ihnen für das Gespräch.
Bitte sehr.